Moin zu Next Doing Done, der Podcast rund ums agile Mindset, persönliche Herausforderungen und Spaß am Leben.
Jo.
Jo.
Ja, das ist total chillig, ey.
Willkommen zu Next Doing Done.
Der Podcast im Sitzen.
Der Wärme.
Ja.
Ich habe sogar noch mein Handy in der Hand, so entspannt ist das.
Geil.
Hier 28 Grad, sagt mein Handy.
Und es wird noch heißer.
Ist das nicht so ein Schlagersong?
Ja, irgendwie so. Ich höre keinen Schlager.
Also, was haben wir gerade gemacht?
Wir haben ein Schild gebastelt aus einem Stück Papier, einem Sticker und einem Tüdelband.
Ja.
Und auf diesem Schild steht, was steht da?
Warte, ich habe ein Foto davon gemacht.
Ja. Ich könnte ja theoretisch auch zu deiner Kiste gehen, die als Tisch fungiert.
Ja, wir haben beide Mikrofon vor der Fresse.
Lesen. Warte mal, mein Fuß. Ich komme mit dem Fuß dran. So. Auf der einen Seite steht Hey du mit einem Smiley. Auf der anderen Seite steht Bock in unserem Podcast über deine Yes und Fuck This im Arbeitsalltag zu sprechen. Circa 15 Minuten. Und dann klingel einfach bei Lasse.
Und dann folgt unser Sticker. Einfach mal machen, next doing done.
Genau. Wir haben überlegt, vielleicht kriegen wir so Phishing for Guests.
Ja, ja.
Also wir haben es halt wortwörtlich genommen.
Ja, wir wollen gerne Content fischen. Also man muss dazu wissen, ich wohne an der Clemens-Schulz-Straße. Das ist die gute Seite vom Kiez, würde ich mal sagen. Wenn man, wir sagen hier so, dass die Simon-Fortreit-Straße ist so die magische Grenze. Danach wird es irgendwie exorbitant asozial.
Noch.
Meinst du, das ist hier bald auch
ja,
so?
Ja, Gentrification kommt.
Ja. Ich glaube, Gentrification ist der Moment, wo man selber merkt, ich wohne auf dem Kiez und ich kriege ein Kind und ich gehe nicht feiern. Also ich bin Teil davon auf jeden Fall. Ich wohne auf jeden Fall auf der Clemens-Schulz-Straße und hier ist relativ viel los, viel Fußvolk. Ich habe einen Balkon zur Clemens-Schulz-Straße und da haben wir es runterhängen lassen. Was ich dabei interessant fand, ein bisschen ähnlich zu der Situation, als wir angefangen haben aufzunehmen. Ich habe mich mega unwohl damit gefühlt. Also ich weiß, ich kann es nicht begründen, ist so ein bisschen halt total ungewohnt. Es ist meine Wohnung so, es könnte irgendein Spacken reinkommen, natürlich würde ich niemanden, weiß nicht. Stimmt, also es ist total unbegründet, ne? Aber ich habe total Nervosität dabei gehabt, obwohl es eigentlich was total Triviales ist. Aber es war vielleicht zu neu für mich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat es nicht geklappt.
Also, fast.
Fast.
Es gab zwei Leute, die haben sich das durchgelesen und erstmal ein Foto davon gemacht und das irgendjemandem geschickt.
Zwei?
Es waren zwei Leute, die gleichzeitig, also die gehörten zusammen. Das war eine Gruppe aus zwei Leuten und einem Kind.
Okay.
Aber das Kind war noch im Kinderwagen. Das zählt nicht.
Zweieinhalb.
Ja, so zweieinhalb. Two and a half Menschen. Oh Mann. Ja, genau. Auf jeden Fall. Plakat oder hier Zettel abfotografiert und erstmal jemandem geschickt. Mal gucken, was daraus wird.
Aber
Anzeige ist raus.
Der große Knall wird das. Aber sie müssen auf jeden Fall Hashtag Werbung dazu machen. Ansonsten gibt es halt sofort auf
Windows. Nice. Ich glaube, das zählt dann unter dem Begriff Growth Hacking oder irgendwie.
Genau. Und weil ich halt so unkomfortabel mit der ganzen Idee war, meine ich, lass uns doch einfach nochmal eine Folge aufnehmen, weil das heißt, dass wir damit aufhören und uns wieder auf unsere Position einnehmen und vor die Mikros gehen. Wobei wir jetzt nicht wirklich eine Ahnung haben, worüber wir reden wollen.
Naja, also was haben wir gerade gemacht? Wir hatten eine Idee und haben es einfach mal ausgetestet.
Einfach mal ausprobiert.
Einfach mal machen.
Genau, dabei mehrere Sachen herausgefunden eigentlich.
Erstens, vielleicht ist unser Schild nicht so gut.
Vielleicht ist unser Schild nicht so gut, weil halt null von x Leuten geklingelt haben.
Genau.
So, das heißt aber auch die Angst, vor der ich hatte, dass halt irgendjemand drin ist, der hier Rambazamba macht, weil es mein Zuhause ist, was halt irgendwie eine natürliche Angst ist, aber irgendwie auch nicht so begründet ist, die ist gar nicht eingetroffen.
Das stimmt. Was haben wir noch gelernt? Zweitens ist, Menschen gehen auch einfach an diesen Schildern vorbei. Also ganz viele haben sich das noch nicht mal mit dem Arsch angeguckt.
Ja.
Dann gab es noch einen, der gemeckert hat.
Ja, weil hier gibt es so ein kleines Restaurant und da essen Leute draußen und er hat gefragt, warum mir denn die Leute hier beim Essen stören. Und dann hat Tarek gesagt.
Bisher hat sich noch keiner beschwert.
Ja.
Sagt er, ja, dann mach dir doch mal Gedanken.
Ja, und das ist der Moment, wo ich zum Beispiel sage, ja, vielleicht hat er recht, okay, ich lasse das Ganze, ich will niemanden nerven. Was interessant ist, weil das so ein, ich fotografiere auch nebenbei so ein bisschen, das ist halt auch sowas, wo ich merke, ich fotografiere ungern Leute, die es halt nicht wollen und die mir nicht gesagt haben, ist okay. Oder ich fotografiere ungern irgendwas und jemand anders guckt mir dabei zu. So. Ich habe von professionellen Fotografen schon gehört, dass sie sagen, ist mir total egal. Ich bin darüber hinweg. So, ich
richtig, wenn es jemanden stört, dann sollen wir sagen, es stört ihn.
Ja.
So, ich kann ja auch nicht in die Leute reingucken. Vielleicht finden die das ja auch total geil, dass da so ein Zettel rumfliegt. Wer weiß.
Boah, geil, da ist ein Zettel.
Oh, richtig leckeres Essen jetzt
mit endlich, Zettel. Ey. Endlich wieder ein Zettel beim Essen.
Ja. Ja. Das ist das kleine Experiment gewesen, was wir gerade gemacht haben. Und gleichzeitig haben wir unser Aufnahmesetup ein bisschen gepimpt. Wir sitzen nämlich gerade nicht mehr am Tisch, sondern bei Lasse im Wohnzimmer auf dem Sofa. Und zwar hat Lasse ein Mikrofon und ich habe gerade ein Mikrofon, denn wir kommen gerade quasi von einer Aufnahme mit Philipp Westermeier bei den Online-Marketing-Rockstars.
Die ihr in der letzten Folge auch hören könnt.
Oder in der nächsten, je nachdem, welche Folge wir als nächstes online stellen. Und Lasse macht gerade wieder ein Foto von mir. Oh Gott.
Kann man das nämlich in the act sofort gleich mal zeigen, wie das aussieht, das Setup.
Ja.
Das könnte das Serienbild sein, in der neuen Folge.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ja, also ich würde sagen, das wird die letzte Folge. Also jetzt die nächste, das ist jetzt Philipp. Nein, oh Gott.
Was? Fassbild. Also das hier kommt nach dem OMR-Interview.
Ja, genau.
Okay. Ja.
Genau.
Was haben wir noch zu erzählen?
Da wir schon in so einer kodischen Folge sind, was uns mich ziemlich an die Anfänge erinnert, was irgendwie ein bisschen cool ist, aber halt, weiß nicht, wir haben ja auch Feedback bekommen, dass wir den roten Faden nicht schlecht gebrauchen könnten. Diesmal wieder ohne roten Faden. Wir haben halt Bock, Sachen auszuprobieren. Und wie wir wissen, kommt Innovation halt in einem Umfeld, wo wir nicht miteinander verbunden ist. Und wir sind halt überhaupt nicht zu unseren Hörern verbunden, weil es gibt halt keine Beziehung, weil wir halt keine monetäre oder keine emotionale Beziehung zu irgendjemandem haben, der das hier hört, solange es halt nicht Freunde oder Familie sind. Ja. Deswegen würde ich halt interessant wissen, wenn ihr unser Wissen quasi mal mit ein bisschen direkterem Feedback haben wollt. So. Wie würde das für euch aussehen? Wäre das ein Meetup? Wäre das eine Konferenz? Wäre das ein Slack-Channel? Wäre das ein One-on-One-Chat? Wäre das irgendwie eine halbe Stunde vorbeikommen? Wäre das ein Kaffee trinken? Wäre das ein YouTube-Talk?
Ja. Gibt es sowas?
Ja, kannst du ja einen Talk halten.
Brief schreiben. E-Mails.
Mit Briefly. Genau, also wenn, eigentlich ist die Frage, wenn ihr irgendwie eine direktere Art und Weise haben wolltet, wie ihr das Wissen von uns bekommt, wie würde die für euch optimalerweise aussehen? Was können wir für euch tun, dass ihr...
Genau, weil das, was wir jetzt hier machen die ganze Zeit, ist ja im Prinzip passive Wissensvermittlung. Also ihr hört uns zu und sammelt und nehmt Informationen auf, die wir euch geben. Aber es könnte natürlich auch sein, dass wir in einen Dialog treten. Und die Frage ist halt, wie können wir in einen Dialog treten mit euch? Wie passt es für euch am besten? Oder vielleicht ist es für den einen auch so gut und für den anderen eher so gut. Ist auch okay, wir machen beides.
Erinnerst du dich an eine Folge mit Dominik, wo er meinte, mit Schülern macht er halt diese Business Wargame, wo sie einen ausgedachten Shop quasi
verbessern
wollen? Habe ich davon erzählt, wie geil das eigentlich wäre, wenn du sagst, ich bin eine Agentur und ich helfe dir quasi dein Geschäft zu verbessern und Ideen zu generieren, also Innovationsideen zu haben. Auf der anderen Seite nutzt du quasi das, dass du irgendwie x beliebig viele Leute hast, die bei dir das lernen, also im Business Management lernen, und das dann am Beispiel von deinem Kunden machen. In dem Moment, wo du quasi Leute hast, die das lernen wollen und überhaupt keine Verbindung haben zu dem Kunden, haben die ja viel innovativere, naivere Ideen und wissen halt noch nicht, also wissen zum einen halt nicht, was geht und was nicht geht, aber das kann halt auch ein Vorteil sein.
Ja, ja. Witzigerweise ist das etwas, was so ähnlich mein Marketingverein macht, in dem ich Mitglied bin. Also MTP, Marketing zwischen Theorie und Praxis, der macht das nämlich.
Ja, aber dann konkret mit Kunden, oder was?
Ja, genau. Da kommen Unternehmen hin und die sagen, hey, ich brauche einen Workshop und arbeitet uns mal irgendwie eine Idee aus. Hier ist der Case Study. Macht.
Ach, krass. Ja, das finde ich eigentlich ziemlich geil. Auch, weiß nicht, wäre es jetzt zum Beispiel eine Universität. Ich habe ja eben total die Abneigung gegen so einen klassischen, ich lerne erstmal ganz lange was und dann fange ich an zu arbeiten Weg. Das ist aber auch, wie gesagt, total subjektiv. Ich finde es den Aspekt auch spannend bei IT gerade, weil ich aus IT komme und wenn jetzt jemand IT lernt, und dann an der Schule irgendwann IT unterrichtet und dann die Schüler irgendwann aus der Schule raus sind, ist das, was ein IT gelernt hat, hat sich schon so schnell verändert, dass das überhaupt nicht mehr aktuell ist.
Ja.
So,
ja,
also finde ich es halt sehr interessant, bei etwas, wo man lernt, direkt eine Verbindung zu der Branche halt herzustellen.
Mhm.
So, um halt an der Realität zu lernen und nicht an Simulation. Nee,
also bei uns in der IT ist es ja auch, glaube ich, das Problem oder die Herausforderung, dass du einfach permanent am Ball sein musst. Also du brauchst erstmal ein Fundament, wegen HTML und CSS, das kriegst du in der Schule hin, vielleicht noch ein bisschen Java-objektorientierte Programmierung und ab dann hören die meisten, also zumindest in dem, was ich erlernt habe oder erfahren habe, hört es dann auf in der Schule. So, aber das bringt dir halt nichts, wenn du damit in den Job gehen willst.
Ja.
Du musst halt so permanent proaktiv weiterlernen. Und in der Uni lernst du zwar theoretische Grundlagen, und das hilft dir auch nur begrenzt weiter. In dem Moment, wo du aus der Uni rauskommst und ins Unternehmen gehst als Informatiker, als Softwareentwickler, musst du auch erstmal den ganzen aktuellen Tech-Stack drauf haben. So, und das lernst du halt dann nicht. Da lernst du wahrscheinlich, also ziemlich sicher kein Elasticsearch oder Grafana oder
Passwords.
Postgres oder schieß mich, genau. Insert X Passwords hier. Ja. Das muss man alles selber machen. Genauso wie die Art und Weise zusammenarbeiten, du in der Uni nicht so wirklich lernst. Ich habe jetzt bei meinem aktuellen Kunden habe ich einen Doktor, der gesagt hat, bevor er jetzt in so, die machen so Datenanalyse und Data Science und Data Architects sind das. Der hat gesagt, bevor er so was mit Softwareentwicklung und diesem Data Science Gedöns zu tun hatte, hat er von Agilen und Scrum und so weiter und so fort, von dieser Art von Prozessen überhaupt noch gar nichts mitbekommen. Und hätte er das aber gewusst in dem Moment, wo er seine Doktorarbeit mit seinen anderen Leuten geschrieben hat, beziehungsweise als sie geforscht haben, wäre das so, so viel effizienter gewesen und so, so viel entspannter, weil damals wohl, so seine Aussage, dass es sehr chaotisch war und keiner wusste genau, wer jetzt was arbeitet und wo der Stand ist, Widerstand ist, was sie als nächstes machen müssen, was sie sich vorgenommen haben, Feedback schleifen, was können sie verbessern und so, das war alles gar nicht da. Es war einfach irgendwie gefühlt chaotisch.
Ich habe neulich zum ersten Mal von dem ISO-Standard, ich glaube, das ist der ISO 9000. Es gibt ISO-Standard für Arbeitsprozess, wenn du so ganz unternehmenskrasse Software schreiben möchtest, kannst du so einen ISO-Prozess nehmen, der halt extrem detailliert sagt, was du wann machen sollst. Das ist natürlich, würde ich mal sagen, in unserem oder also in Web-Geschäft, wenn es Customer-Facing ist, keinen Sinn macht, weil es sich zu schnell bewegt.
Schwierig, ne? Also, auf der anderen Seite, glaube ich, brauchst du irgendwann oder kann es von Vorteil sein, diesen ISO 9000-Standard zu haben und zu leben, weil du damit Datensicherheit gewährleisten kannst oder nachweisen kannst, dass du nach bestimmten Kriterien deine Software geschrieben hast, die dann entsprechende Sicherheit suggeriert zumindest.
Ja, genau, wenn es auf sowas Sicherheit, worauf ich eigentlich hinaus wollte, genau, wenn es auf Sicherheit geht, ist es natürlich gut. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass es ja so ein Prozessdenken schon sehr lange auch gibt. Und das auch schon aus den 50er, 60er Jahren kommt. Ich habe neulich was, das ist vielleicht ein bisschen jetzt ein Sprung im Thema, aber egal.
Als ob wir nicht die ganze Zeit springen.
Wir sitzen doch.
Was war das denn? Eine geile Lache.
hat irgendjemand erzählt, dass, und das war die Metapher, dass seine Tochter irgendwie, seine erste Tochter hat Fahrradfahren gelernt mit Stützrädern. Seine zweite Tochter hat irgendwie Fahrradfahren gelernt mit einem Kickbike. So, das ist quasi keine Pedale, keine Stützräder, sondern man kommt auf den Boden an und tritt sich so ab.
Ja, mit Sattel, ne?
Ja.
Ja.
Und seine dritte Tochter, ich weiß nicht, ob es alles Töchter sind, egal. Geschäfte konsistent zu bleiben, das dritte Kind. Und die dritte Tochter, die hat Fahrradfahren gelernt, indem sie den Sattel so weit unten hatte, dass sie auch auf den Boden ankam, aber die Pedale waren dran und sie hatte keine Stützräder.
Mhm.
In dem Moment, wo sie gedacht hat, oh, ist langweilig, ich kann doch jetzt das machen, hat sie die Pedale genommen und weiter getrampelt. So. Und was für ihn die Metapher war, ist, dass Scrum für ihn das Fahrrad mit Stützrädern ist. So, das ist kein guter Eintritt in dieses ganze Prozessmanagement-Thema, um damit warm zu werden, um da weiter mitzumachen. Und so ein ISO 9000-Standard ist es wahrscheinlich auch nicht.
Sondern?
Für mich auf jeden Fall Kanban. Kanban ist so easy. Ein Kollege von mir macht das mit seinen Kindern zum Beispiel.
Okay.
So hat er aber statt irgendwelche geschriebenen Zettel hat er halt dann kleine Bilder. Zum Beispiel eine Zahnbürste oder keine Ahnung, was sie so machen, ein Fahrrad wieder reinbringen oder ein kleines Fahrrad. Und dann, bevor sie irgendwie X machen, müssen sie die ganze Liste abarbeiten, wissen, mache ich mal eine Sache gleichzeitig, weil wir wissen, Kanban geht um Work and Progress Limits, ansonsten ist Kanban wertlos. Genau, aber das ist halt sehr leicht zu erklären, dieses Konzept von Kanban. Und das ist für mich immer so ein Ding, wo man auf jeden Fall merkt, okay, wenn jetzt da nur ein Ding hängen darf, dann muss ich darüber nachdenken, warum ich das nicht weiterkriege. Und darum geht es.
Mhm.
Es geht nicht darum, viel durchzukriegen, sondern
eine Sache Probleme zu erkennen, wenn Probleme im Doing sind und diese Probleme dann zu adressieren und zu lösen.
Ja.
Ja. Oh, ich feiere das so total ab, hier im Sitzen auf dem Sofa ins Mikrofon zu sprechen.
Das ist
super entspannt.
Ja, wir gucken uns auch mal wieder so richtig an.
Ja, ja.
Was halt auch mehr so ein Dialog bedeutet zwischen uns beiden.
Total geil.
Ja, und nicht ein Schreien ist in den Äther, wo ich an einen Kollegen denken muss, der
Äther.
Sein Podcast heißt Äthermonolog.
Wer ist das?
Kai Birkenfeld.
Okay.
Er hat eine Hip-Hop-Gruppe, eine Hip-Hop-Kapelle, ein Orchester. Das heißt
ja immer mehr.
Ja, eine Hip-Hop-Gruppe, die heißt Scheiße, Mann, Zwo Hand Breit.
Geil.
Sehr geiler Name auf jeden Fall. Und die machen so ein bisschen Oldschool-Kick-Hip-Hop. Kommen aus Karlsfeld, machen das schon relativ lange, deswegen auch bei der Richtung geblieben. Ich feiere sie hart. Und der hat ganz viel darüber nachgedacht, wie er halt regulär Musik machen kann. So. Und gemerkt, dass dieses ganze Arbeiten und ich mache Musik ziemlich gut zusammenpasst. Also er versucht jetzt halt irgendwie konsistent Musik zu machen, kommt dabei rum, dass er halt einfach weniger Tracks macht. Er macht keine Alben, sondern er macht da immer kleine Kollaborationen mit Menschen. So und so macht er einen Podcast darüber, wie er quasi Musik macht in kleinen Portionen und wie sich das für ihn anfühlt. Und das habe ich auch relativ lange durchgezogen. Ich weiß gar nicht, ob er noch dabei ist.
Kannst du ihn mal anschreiben, dann soll er uns mal, wenn er Bock hat, einen Track zur Verfügung stellen, dann können wir das irgendwie hier fürs Outro nutzen, für diese Folge.
Ja, Mann. Oh. Ja, Mann, gute Idee. Genau, oh, der ist jetzt in Berlin, bei Native Instruments. Oh. Der ist auch unglaublich, wenn er das hört, weil er sich wahrscheinlich, wird er leicht rot werden. Er ist ein unglaublich cooler Typ.
Echt?
Ist einfach so ein Mensch, den kannst du hinsetzen und sagst, wie geht's dir? Und dann hörst du ihm gerne zu, wie er von seinem Tag erzählt. So.
Oh, toll.
Und ist einfach so ein herzensguter Typ auch. Ja, das war... Wir haben ja schon eine Zeit mit dem Typ. Genau. Äthermonolog. Ich werde es auch in die Schulungs. Wir haben mit meinem Bruder viel Musik gemacht.
Stimmt, dein Bruder macht immer noch Musik, oder?
Ja. Jetzt wird es privat, ne?
Mit deinem Vater zusammen noch?
Mit meinem Papa, ja. Und seiner Frau, Freundin. Ja. Also Frau, aber sind nicht verheiratet. Weißt du, kennst du, also...
Ja,
also. Das ist so, ja, lass mal nicht machen, weil diese ganze Bürokratieakt scheiß drauf. Aber sind einfach, bleiben auch zusammen, glaube ich. Gut, dass mein Vater diesen Podcast nicht hört. Nein. Ja, die machen Musik zusammen, sie heißen House on a Hill. Eine kleine Familienband. Und es geht so ein bisschen Richtung Country Blues.
Ich spiele doch auch immer ganz gerne in Hamburg im. Wer ist das? Landhaus Walter?
Landhaus Walter, ja, ne? Eigentlich, ich glaube, jeden letzten Sonntag im Monat. Ich weiß, eigentlich wie immer sonntags auf jeden Fall.
Immer wieder sonntags. Auf Feld.
Ja, das ist. Ich finde es halt so interessant, weil auch mein Bruder halt ganz viel sich darüber Gedanken macht, wie er Musik kontinuierlich produzieren kann. Also, wie kann er immer was raushauen? Und da auch halt durch diesen ganzen Prozesswelt, durch diese ganze Welt halt versucht, Sachen zu adaptieren und dann kleinere Sachen zu machen Und hat irgendwie auch angefangen, eher kleiner Tracks als Alben zu forcieren. Und auch wieder merkt, wie es quasi in Bands auch überhaupt kein Management gibt, ne? Also so Bands an sich sind halt total chaotisch.
Ja. Liegt vielleicht, ich weiß nicht, ob das eine Kausalität ist, aber ich glaube, in Bands hast du halt sehr, sehr viel kreative Energie und Kreativität ist halt, kommt halt aus dem Chaos heraus, ja, aus dem Moment heraus. Und wenn du das versuchst irgendwie zu managen, dann ist es in Bahnen und dann geht das nicht mehr. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht einige Menschen gibt, die schaffen es, in der Band kreativ zu sein und dann aus der also eine andere Rolle einzunehmen, einen anderen Hut aufzunehmen und dann der Manager sein.
Ja, was ich immer das Gefühl habe, also zum Beispiel jetzt ganz eine konkrete, das ist jetzt lustigerweise auch die Band von meinem Bruder, ne? Aber die heißt Absolem Max.
Wie?
Absolem Max.
Okay.
Und da ist der Frontmann Axel.
Ach, er spielt wieder mit Axel zusammen?
Ich hatte nie aufgehört. Also jetzt.
Aber warte mal, Moment. Vorher hießen sie mit Helge und Helge Axel.
Ach, das war Roots of Infinity. Genau. Das war vor 10 Jahren oder sowas, das Projekt. Ja. So ein bisschen New Metal.
Ich wollte mir eine CD kaufen bei Saturn.
Ja.
Also wirklich vor 10 Jahren.
Ja.
Und die war ausverkauft. Es waren so, glaube ich, 3 CDs oder so im Display.
Die
waren
bei Saturn?
Ja, und die waren weg.
Oh, geil. Wie geil ist das denn? Ja, das war lustig. Aber genau der. Und was ich halt das Gefühl habe, die sind halt scheiße geil, aber eigentlich bräuchten die halt so ein Online-Marketing-Guru oder Social-Media-Guru, wo ich mich nicht zuzähle.
Hat Axel nicht sich beworben für den ESC und war im Vorentscheid mit
ja,
drin?
Ja, der ist Zweiter geworden.
Zweiter?
Ja.
Ach, krass. Ja. Hätte ich mal doch anrufen sollen.
Ja, und was ich meine.
Sorry, Axel.
Ich finde, bei Bands ist das Verhältnis zwischen Erfolg und Qualität halt überhaupt nicht linear.
Ja.
So.
Ja.
Sondern das kommt halt ganz viel darauf an, wie ich einen Nerv man trifft, wie man sich vermarktet und wie das Marketing den Nerv trifft und ob man halt.
Aber das ist ja nicht nur bei Bands so, finde ich. Ich finde, das ist halt auch bei Unternehmen, bei irgendwelchen anderen Marken. Bei all dem, wo du irgendwie, keine Ahnung, jetzt neu sprech, eine Brand hast, die sind halt erfolgreicher gegenüber den Leuten, die halt keine Brand haben. Wie man noch immer Erfolg definiert.
Ja, schon, eigentlich können wir da über das Verhältnis zwischen Qualität und Marketing wieder reden, ne?
Ja, das ist eher, also du kannst halt richtig geiles Zeugs machen, aber wenn dich keiner kennt, so.
Damit struggle ich auf jeden Fall. Ich kann mich persönlich und die Sachen, die ich mache, nicht so gut vermarkten, wie ich sie mache. So.
Ja, aber woran liegt das?
Weil, keine Ahnung.
Hm.
Weil ich halt, während ich in the act bin und daran arbeite, fällt es mir schwer, davon Abstand zu nehmen und zu sagen, okay, und so vermarkte ich das gut.
Hm.
Weil ich halt auch derjenige bin, der das macht. Wo wir wieder bei einem Punkt sind, was tatsächlich lukrativ ist, wenn du im Unternehmen Spannung hast zwischen Marketing und Produkt, weil die Spannung halt dafür sorgt, dass man am Ende halt das Department das Richtige macht und alle aligned sind, dann kriegt quasi niemand was geschissen. Also das ist so ein bisschen ein Angriff auf Alignment in einem Unternehmen, ne? Du willst halt eigentlich nicht, dass alle Departments aligned sind, weil wenn alle aligned sind, dann unterdrückst du Spannung. Und Spannung ist aber was Gutes, was du benutzen kannst, um zu wissen, wo es kracht.
Genau, das muss halt in einem gesunden Maß sein. Wenn sich keine Abteilung irgendwie mit der anderen versteht, dann ist auch doof.
Ja, klar.
So, dann kommt aber auch nichts mehr heraus am Ende. Du musst irgendwie so ein bisschen Reibungspunkte, okay.
Ja.
Aber zu viel Reibungspunkte ist halt auch doof.
Ja, klar.
Oder gar keine Abteilung haben.
Die Abteilung der Liebe.
Oh yeah. So, ich glaube, sind durch, ne?
Ja, unsere nicht existente Liste ist abgearbeitet. To-Do-Listen. Oh, ich liebe einfach dieses Beispiel von dem OP, ne? Hast du schon mal erzählt?
Mehrmals,
verdammt.
Komm, mach nochmal.
Checklisten.
Mach nochmal. Nimm die OP oder das Flugzeug.
Okay, also Menschen sind halt in verschiedenen Kontexten, haben sie verschiedene Identitäten.
Mhm.
So. Und das macht Menschen einzigartig, dass sie es schaffen, mehrmals am Tag ihre Identität zu wechseln. Ja. Und es gibt halt ein Training, wie zum Beispiel das Training zu einem Arzt, das 15 Jahre lang dauert, was dir halt beibringt, während du in eine OP reingehst, musst du dich quasi bestimmt waschen. Und in diesem Prozess, in diesem Ritual, alignst du quasi, oh Gott, das deutsche Wort entfällt mir gerade, was nochmal align?
Ausrichten.
Ausrichten, ja, richtest du deine Rolle mit deiner Identität aus und wirst in dem Moment zu dem Arzt. So, und dann machst du am Anfang von deiner OP das Ding, dass du die Instrumente, die auf dem Tisch liegen, zählst und bevor du die OP beendest, zählst du die nochmal.
Genau, weil OP-Besteck manchmal vergessen
genau,
wurde.
Genau, bevor man das gemacht hatte, war die Prozentzahl an Unfällen, die deswegen entstanden sind, weil Instrumente in jemanden eingeschlossen wurden, zweistellig auf jeden Fall. Und das ist halt sehr interessant, weil in dem Kontext funktioniert eine Checkliste. Das ist eine Checkliste. Ganz einfach.
Ja.
In so einem highly ritualized environment, wie ich es jetzt
in einem hochritualisierten
genau, Umfeld, funktioniert das.
Ja.
Aber
ja.
Ansonsten nicht. Ansonsten ja. Sind Menschen keine Listenmenschen so. Außer es ist halt hochritualisiert.
Ja.
Und ich zum Beispiel fange jetzt gerade mit meiner Frau an. Wir haben halt ein Kind gekriegt und alles ist ganz anders. Wir fangen jetzt auch an, Rituale zu machen, die so listenmäßig abgehen, ne? Die wir dann halt einmal morgens, einmal abends machen. Nicht den ganzen Tag, nicht die ganze Zeit, sondern...
Ja, der Mensch sehnt sich ja immer nach Ritualen. Der braucht auch so eine Routine, eine Rituale, um sich
Mensch
zu orientieren.
Ja, sehnt sich auch Ritualen.
Ja, aber du stehst ja morgens auf und hast deine Routine, deine Rituale. Du stehst auf, machst du, keine Ahnung, gehst erstmal auf Klo oder was, dann putzt du dir die Zähne oder gehst duschen oder machst den Kaffee oder was auch immer. Das machst du halt jeden Tag gefühlt immer gleich. Mit Ausnahme im Urlaub oder so. Aber in der Regel machst du es immer gleich.
Ja.
So, das ist ein Automatismus, damit du musst da nicht mehr nachdenken so und keine Entscheidung treffen. Das ist ganz angenehm. Auf der anderen Seite bist du dann halt auch irgendwie nicht mehr wirklich wach, weil du spielst deine Routine halt ab. Das passiert unbewusst mehr oder weniger fast schon. Kann auch gefährlich sein. Oder was heißt gefährlich, aber
ja,
du bist halt nicht bewusst da.
Wenn es halt immer das Gleiche ist, was du machen musst, dann ist es ja total okay. Zum Beispiel braucht man 2 Jahre, bis Autofahren internalisiert ist und das dein Unterbewusstsein macht und nicht mehr dein aktives Bewusstsein.
Ja.
Und das ist lustigerweise kurzer Punkt dazu. Das ist das, was die linke und rechte Gehirnhälfte macht. Ich habe die Fachwörter nicht im Kopf. Und das ist das Schlimme an mir. Ich kenne immer nur die Geschichten, nicht die Science dahinter, also die Wissenschaft dahinter. Oh Gott, eigentlich ist das mal, na, egal. Aber es ist nichts mit Kreativität und Zahlen, das ist Schwachsinn, sondern es gibt halt einen Hirnteil, der bewusst arbeitet. Der kann irgendwie um die 10.000 Sachen pro Minute verarbeiten.
Das kommt aus dem Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman, oder?
Na ja, auch. Da ist es auch drin.
Okay.
Und auf jeden Fall die andere Hälfte ist halt das Unterbewusstsein, was halt um die 50.000 Anfragen pro Minute oder Sekunde oder was auch immer bearbeiten kann. Und das ist halt, wie dein Hirn aufgeteilt ist. Und was halt passiert ist, in dem Moment, wo du was nicht unterbewusst klären kannst, musst du es aktiv machen. Und dann kickt dein aktives Gehirn ein und sagt, okay, wie geht das gerade?
Kickelt.
Und was halt unterbewusst macht, ist, dass es quasi das, also Ritual macht, ist, dass es das, was du gerade machst, ins Unterbewusstsein drängt.
Hm.
Wenn du es halt immer wieder machst.
So.
So.
Jetzt aber Feierabend. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast.
Ja.
In dieser etwas chaotischen, ohne roten Faden folgenden Folge. Wir hatten sehr viel Spaß.
Mega. Also ich glaube, lass uns mal öfter so aufnehmen. Das finde ich gut.
Ich bin gespannt, was jetzt in der Post-Production noch alles so passiert, wie die Hintergrundgeräusche zu hören sind und nicht, weil wir ja die Balkontür aufhaben.
Weil es scheiße heiß ist. Habe ich am Anfang gesagt, 28 Grad.
Ja.
28 Grad.
Ja, es ist angenehmer als die 36 Grad oder so, die Tage vorher waren.
Ja. Ich glaube, ich würde nochmal sagen, ey, wir haben einen Instagram-Account.
Wir haben einen Instagram, wir haben auch einen Twitter-Account, wir haben auch einen Facebook-Account.
Ja, aber Twitter...
Also hauptsächlich sind wir auf Instagram unterwegs, ja.
Genau. Also wenn du mega mit uns connecten möchtest, geh auf Instagram.
Oder schreib uns eine E-Mail.
Genau.
Oder einen Brief. Aber du hast unsere Adresse. Schreib uns auf Instagram eine Direktnachricht, dann schicken wir
schick uns eine Brieftaube mit QR-Code.
What?
Full Circle.
Schick uns einen QR-Code mit Brieftaube.
Weißt du, wie Brieftauben funktionieren?
Nee.
Das ist quasi nur One-Way. Wenn ich jetzt eine Brieftaube nach Hamburg schicken möchte, muss ich nach Hamburg fahren, eine Brieftaube mitnehmen.
Ja.
Und dann fliegt sie halt immer nur nach Hause.
Ah ja, okay, weil sie weiß, wo sie wohnt.
Genau. Das heißt, wenn ich halt früher in irgendeiner Stadt war, sage ich, okay, ich nehme euch noch einen Raben mit, damit ich den wieder zurückschicken kann oder sowas. Oder Brieftaube-Rabe. Das ist, wie geil ist das? Das ist halt so eine One-Way-Kommunikation. Ja. So wie so ein Radiergummi, ein Radierband. Nein, wer ist die Gummiband? Also ja. Ziehst du quasi und dann lässt es wieder los und kommst zurück.
Cool. So, jetzt aber Feierabend.
Ja, okay.
Tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen.